Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Rembrandts Orient. Seit heute ist die Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam tatsächlich real zu erleben, wenn man es denn schafft, eines der wenigen Tickets zu ergattern. Die nächsten Wochen sind wohl schon ausverkauft. Abgesehen vom Namen Rembrandt, der immer volle Museen verspricht, steckt im Titel Rembrandts Orient diesmal ja auch eine politische Brisanz. Rembrandt hatte die arabische Welt nie bereist. Das heißt, seine Motive reproduzieren die Vorstellungen und Klischees seiner Zeit. Die Niederlande waren damals auf dem Weg zur Kolonialmacht im Nahen und Fernen Osten. Das thematisiert die Potsdamer Ausstellung ausdrücklich. Carsten Probst war bereits dort. Was sind das für Klischees, die in Rembrandts Zeit über den Orient kursierten?
Ja, Frau Bürger, der Orient mutet die Niederländer im 17. Jahrhundert doch anscheinend sehr archaisch und noch ziemlich grausam an, während sich also die Europäer offenkundig für sehr fortschrittlich und überlegen halten, scheint der Blick in den Orient sozusagen weit in die Vergangenheit zurückzuführen, ganz buchstäblich, also in biblische Zeiten. Da sieht man dann auf der einen Seite unerhörte Prachtentfaltung von Herrscherhäusern, auf der einen Seite archaische Sitten, auf der anderen Seite. Also das prägt so ein bisschen dieses vorgestellte Bild vom einerseits edlen und andererseits doch völlig unberechenbaren orientalischen Wilden. Schön zu sehen beispielsweise so eine erhabene Inszenierung des Topkapi-Palastes in Istanbul in einem Gemälde von Hans de Jode, also einem Zeitgenossen Rembrandts 1659. Und dann daneben sieht man Seegefechte aus der gleichen Zeit, bei denen sich europäische Handelsschiffe gegen die Angriffe ruchloser sogenannter barbaresken Korsaren erwehren müssen, die dafür bekannt sind, ihre Gefangenen genauso zu versklaven, wie die Europäer das mit ihren Gefangenen tun. Doch von Angesicht zu Angesicht begegnen einem eigentlich in diesen Bildern die Menschen aus dieser fremden Welt fast nie, also zumindest nicht in dieser Ausstellung. Es gibt Porträts, doch das sind Niederländer, die sich und ihre Familien dann so in modisch-orientalischer Kleidung mit Turban und bunten Seidenröcken malen lassen. Und Rembrandt selbst hat also einen ganzen Vorrat an Requisiten vorgehalten, um sowohl biblische Szenen wie auch solche Stifterporträts mit tollen Beigaben auszustatten, wie also Ortrud Westheider erläutert, die Direktorin des Museums Barberini.
Er hatte ja in seiner Sammlung von zwei Löwenfällen über Porzellan und Chromsäbeln, die man ja auch auf dem Selbstbildnis hier in der Ausstellung sehen kann, hatte er eine Wunderkammer, um sich die Relikte, Artefakte, Versatzstücke des Orients beinhaltete, die er dann eingesetzt hat, um die Gegenden des Heilsgeschehens ein bisschen authentischer zu machen.
Das beschreibt also die Direktorin des Barberini in Potsdam. Sie, Carsten Probst, haben vorher die Bibel als Anregung genannt und eben den Aufstieg der Niederlande zur Kolonialmacht umrissen. Kam tatsächlich daher die Neugier auf Bilder vom Orient?
Ja, also ein Aspekt ist diese möglichst realistische historische Vorstellung des Heilsgeschehens, so eingebunden dann in Alltagsszenarien, die das ja eben vorwiegend protestantische Publikum in den Niederlanden gut kannte. Rembrandt hat diese Ausrichtung von seinem Lehrer Pieter Lerstmann übernommen, der diese orientalischen Motive in die niederländische Kunst eingeführt hatte. Also von Lerstmann sieht man hier unter anderem das Gemälde »Der gute Samariter« von 1613. Der zeigt den barmherzigen Samariter eben als orientalischen Edelmann, aber der taucht in einer eher italienisch anmutenden, also gar nicht orientalisch klischeehaften Landschaft auf. Also diese realistische Fiktion biblischer Szenen im Orient, das mischt sich bei Rembrandt selber mit diesem klassischen, ja, schönen, bekannten Hell-Dunkel, diesem fast mystisch überhöhten Spiel des Lichtes sehr, sehr schön zu sehen in vielen Bildern, aber auch auf der Sachebene eben mit dieser wirtschaftlichen Komponente. Der koloniale Handel wurde sozusagen religiös legitimiert.
Aber ist denn überhaupt irgendetwas real, wenn man das überhaupt so sagen kann, an diesen Darstellungen? Also gibt es irgendwo konkrete Bezüge zu bestimmten Orten im Nahen Osten oder in Kolonien?
Ja, kaum einmal zu sehen, in dieser Ausstellung zumindest. Also kaum mal gehen diese Malereien auf reale Orte ein. Eine Ausnahme sind zum Beispiel ist eine Szene vom Markt in Batavia, also dem heutigen Jakarta. Das ist aus dem Jahr 1688, allerdings darauf dann so frei erfundene Menschen. Die Topografie stimmt wohl einigermaßen und wurde wohl von zeitgenössischen Stichen genommen. Und das verwundert insgesamt in Bezug auf diese Ausstellung ein bisschen, da ja Amsterdam eine Stadt mit riesigem Hafen war. Da kamen natürlich Händler, Forscher, Gesandte, viele Kolonialverwalter eben auch immer mal wieder hin. Es gab also wohl offenkundig einen Informationsfluss. Und das Amsterdamer Rijksmuseum soll ja auch im Frühling eine große Ausstellung zur Sklaverei in den Niederlanden eröffnen, in der es eben gerade darum gehen wird, wie hat der Handel mit dem Osmanischen Reich zum Beispiel die Gesellschaft in den Niederlanden eigentlich verändert. Aber in der Potsdamer Ausstellung wirkt es eben im 17. Jahrhundert alles noch so ein bisschen wie Staffage und Mode, also fast völlig irreal, was eben auch zwar interessant ist, aber eben letztlich nur der Blick der europäischen Profiteure.
Während des Lockdowns hatte sich das Museum Barberini ja eine sehr ausgefeilte Online-Strategie ausgedacht, also mit virtuellen 3D-Rundgängen durch die Ausstellungsräume, auch Online-Führungen. Will man das auch nach dem Lockdown weiterführen?
Ja, das könnte man eigentlich meinen, dass das mit dem Ende des Lockdowns eben auch vorbei ist. Diese ganzen Online-Strategien der Museen, die dann wieder obsolet werden, weil man das Publikum wieder in den Häusern haben möchte. Und gerade das Barberini hat ja wirklich eine sehr, sehr ausgefeilte, fast einzigartige Präsentation von Ausstellungen. Möglicherweise, animieren solche ausgefeilten Präsentationen ja gerade das Publikum zu Hause zu bleiben. Aber Ortrud Westheiler sieht das völlig anders.
Doch, das wollen wir, weil wir gesehen haben, dass in diesen Calls auch Leute sind, die ganz bestimmt nicht angereist wären. Also aus Südamerika. Und wir haben auch die sogenannten Nichtbesucher, die sonst nur auf dem Sportplatz sind, auch jetzt über das technische Medium interessiert. Und da gab es viele, die gesagt haben, eigentlich gar nicht so schlecht. Ich gehe dann mal ins Museum, wenn es wieder offen ist.
Ja, also wir wissen natürlich nicht genau, wie sich die Inzidenzen jetzt in den nächsten Wochen entwickeln, Frau Bürger. Aber für Rembrandts Orient wird es in jedem Fall wieder eine sehr aufwendige Online-Präsentation geben des Barberini. Und das soll sich wohl auch unabhängig von den Inzidenzen in Zukunft so fortsetzen.
Hoffen wir, dass die neue Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini noch wie geplant bis zum 27. Juni fürs Publikum offen steht. Rembrandts Orient. Ein begrenztes Ticketkontingent kann und muss online gebucht werden. Und dafür braucht man Glück. Carsten Probst, besten Dank.